Hi Leute, bevor es losgeht noch eine Info. Wenn euch optisch definiert gefällt, könnt ihr uns jetzt auch auf Ko-fi unterstützen. Unter ko-fi.com/optisch-definiert. Falls das zu schnell ging, die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Eure Unterstützung macht, dass wir keine Werbung schalten brauchen. Außer diese hier, aber die ist ja eh für uns. Und jetzt geht's los.
Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Simon Schwarz. Hallo Simon.
Hallo, schönen guten Tag.
Hallo Simon, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Absolut, schön, dass du da bist, Simon. Wir haben uns vor kurzem gesehen beim Salon der grafischen Literatur in Berlin. Da warst du hier zu Gast, wie Ingo auch. Und wir haben uns kurz am Rand verabredet noch für diesen Podcast. Simon, du bist ja sehr, sehr, sehr umtriebig in dem, was du machst als Comiczeichner, als Comic-Künstler. Und eine der Sachen, die dich schon ganz lange begleiten und von denen man dich vielleicht auch kennt, zumindest wenn man regelmäßig die Frankfurter Allgemeine Zeitung liest, dann sieht man deine Sachen immer im Frankfurter Allgemeine Zeitung Magazin, im FAZ-Magazin. Da hast du eine Kolumne monatlich drin, wo du das Leben einer Person nacherzählst, die mehr oder weniger bekannt ist. Meistens eher weniger bekannt, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
Ja, genau. Vita Obscura heißt die Serie. Die ist ursprünglich tatsächlich gar nicht im FAZ-Magazin gestartet, sondern 2012 in der Wochenzeitung Der Freitag. Ursprünglich hatte ich es sogar mal für die FAZ entwickelt, diese Comicserie. Dann ist das nicht zustande gekommen. Und dann rief mich kurz danach Der Freitag an, ob ich nicht einen Comicstrip für sie entwickeln würde, und sagte ich natürlich, hey, ich habe schon was in der Schublade. Und da lief Vita Obscura dann von 2012 bis 2016, da ist es relativ sang- und klanglos einfach eingestellt worden. Also ich bekam dann einfach eine E-Mail, vielen Dank, ab nächsten Monat bitte nichts mehr schicken.
Das ist ja toll.
Das war eh eine seltsame Zusammenarbeit, weil ich habe mal im Spaß gesagt, aber so war es ehrlich gesagt auch. Man hat mir am Anfang das Seitenformat gesagt und dann habe ich nie wieder was von der Redaktion gehört. Also ich habe da 4 Jahre lang einfach vor mich hin produziert. Die haben sich mal ab und zu gemeldet, um mir zu sagen, wo die Kommas hingehören. Aber ich hatte null Feedback, also weder von der Redaktion noch von der Leserschaft, ob es Leserbriefe gab, keine Ahnung. Und dann ist auch ein Sammelband 2014 im Avant Verlag rausgekommen und ich bin immer wieder auf diese Serie dann angesprochen worden von verschiedensten Leuten und es gab auch immer wieder tatsächlich Versuche anderer Zeitungen, das wieder zu beleben. Also es gab offensichtlich Leute, die das gelesen haben, auch wenn ich in meiner Zeit beim Freitag nichts mitbekommen habe davon. Und dann war es so, dass über zig Umwege Norbert Lammert diese Serie zu sehen bekam von der jetzigen Kuratorin der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages, Christina Volke.
Das ist der ehemalige Bundestagspräsident.
Ne? Genau, der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert, der auch Vorsitzender da in dieser Funktion des Kunstbeirats des Bundestages war damals. Und sie hatte die Idee, Comicbiografien unbekannter Parlamentarierinnen und Parlamentarier ab 1848 bis 1990 im Stile von Vita Obscura zu machen. Das ist dann rausgekommen mit Ausstellungen im Deutschen Bundestag und auch als Buch. Und das FAZ-Magazin hat einen Vorabdruck gemacht. Und vorher gab es im FAZ-Magazin, hat Karl Lagerfeld immer seine sogenannten Karikaturen gezeichnet, so am Simplicissimus angelehnt, genau gesagt an Olaf Gulbrandsson, einem der Ahnvater des deutschen Comics, der auch tatsächlich ein Kindheitsidol von Lagerfeld war. Daran angelehnt hat er seine Karikaturen im FAZ-Magazin veröffentlicht und die Ausgabe vor seinem Tod, wo seine letzte Karikatur erschienen ist, war auch die, wo dieser Vorabdruck drin war. Und danach sprach mich der Chefredakteur vom FAZ-Magazin Alfons Kaiser an und sagte, das hat uns so gut gefallen, willst du nicht den Spot von Lagerfeld übernehmen? Mit irgendwas Ähnlichem wie diese Parlamentssachen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde eigentlich gerne Vita Obscura weitermachen. Das habe ich jetzt 3 Jahre nicht zeichnen dürfen. Und dann hat die FAZ gesagt, sehr gern, aber dann bitte großformatig. Und seitdem, es macht viel mehr Spaß, es ist viel größer im Format, es ist irgendwie fast A3. Und seitdem kriege ich Feedback von der Redaktion, ich kriege Leserbriefe, auch nicht nur positive immer. Aber auf einmal merke ich, okay, ach, das lesen ja wirklich Leute. Und das war eine spannende Erfahrung mit dieser Serie Vita Obscura.
Cool. Ja, witzig, ey, Karikaturen, ey, ich komme über diesen Begriff nicht hinweg.
Ja, weiß nicht, ob er sich den selber ausgedacht hat. Ich könnte es mir vorstellen, er war ja sehr gut darin, seinen Namen, also er hat sich ja selbst zum Logo geformt, das hat er selber so gesagt.
Ja, der ist so wirklich die Person als Marke, ne? Ich habe das auch noch nachvollzogen nochmal bei dir so. Karl Lagerfeld, der spielt ja jetzt gerade aktuell in deinem Leben auch eine größere Rolle, denn aus diesen Vita Obscura Biografien von, wie gesagt, mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten. Da war eben unter anderem auch Karl Lagerfeld dabei. Ich glaube sogar, das war der Auftakt dann, ne? In der
FAZ? Nein, es war tatsächlich die Jubiläumsausgabe, 10 Jahre FAZ-Magazin. Da habe ich ihn quasi, das war der Wunsch, also die Redaktion lässt mich da komplett machen, was ich will. Das war am Freitag auch schon so, aber bei der FAZ ist wirklich, mach, was du willst. Wenn es vielleicht inhaltlich ein bisschen passt, die Hefte sind ja oft so ein bisschen monothematisch, sehr gern, aber wenn nicht, dann nicht. Und das war eigentlich das einzige Mal, dass die Redaktion den konkreten Wunsch hatte, bitte Lagerfeld, weil das ist das 10-jährige Jubiläum und das ist quasi dein Vorgänger auf diesem Spot.
Na klar, ja, okay, das ist natürlich wirklich auch ein hohes Erbe, ne? Jedenfalls, Karl Lagerfeld, diese Geschichte hast du dann jetzt auch nochmal in extremer Langform gemacht. Als extreme Langform meine ich, du hast da halt einfach ein Buch nochmal draus gemacht. Du hast Karl Lagerfelds Biografie nicht nur auf einer Seite, sondern auf wie viele Seiten jetzt nochmal gezeichnet?
Ja, etwa 100 Seiten sind es. Ja, es ist so, also das im FAZ-Magazin, das war eigentlich ganz interessant, weil die Frage war, okay, erzähle ich jetzt das Leben von Karl Lagerfeld, muss das sein auf einer Seite? Da war es eher, dass ich mich auf das Zeichnen konzentriert habe bei ihm, weil er hat ja über sich selber gesagt, er hat sein ganzes Leben lang nichts getan, außer zu zeichnen.
Ah ja, klar, dafür kennt man ihn.
Ja, allein für Fendi hat er 50.000 Zeichnungen, die er angefertigt hat, nur für Fendi. Er hat ja noch für Chanel gearbeitet, für Chloé, für seine eigene Marke und so weiter. Und ich habe mich in diesem Comic in der FAZ damals wirklich nur auf dieses Zeichnen und was das für ihn bedeutet hat und wie er dann auch durch diesen Simplicissimus, den er halt als Kind gelesen hat, inspiriert wurde zu zeichnen. Und das ist natürlich spannend, weil im Simplicissimus sind einfach viele frühe deutsche Comics zu finden gewesen, wie Gulbrandsson zum Beispiel. Und das Buch ist jetzt anders zustande gekommen. Alfons Kaiser, der Chefredakteur vom FAZ-Magazin, ist ja einer der, vielleicht sogar der wichtigste deutsche Modejournalist. Und er hat Lagerfeld zu Lebzeiten mehrfach interviewt und ist dann aber auch tatsächlich 2019 nach seinem Tod, man muss sagen, als einziger mal nach Bad Bramstedt gefahren, diesem kleinen Nest bei Hamburg, wo Lagerfeld seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Und hat dort ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler interviewt und einfach mal geguckt, wo kommt dieser Mann eigentlich her? Weil Lagerfeld hat sehr viel erzählt, aber eigentlich nichts über seine Kindheit und Jugend. Er hat ja auch sein Geburtsjahr gefälscht. Also ist ja 33 geboren und hat in seinem Ausweis eine 8 aus der 3 gemacht, dass er 38 geboren wäre. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen wollte er, als er dann Anfang der 50er Jahre in Paris war, sich von dieser schwierigen Jahreszahl auch so distanzieren, dass klar war, er kann nicht Soldat gewesen sein im Krieg. Und zusätzlich war er dann auch noch ein Jahr jünger als Yves Saint Laurent. Das hat ihm auch ganz gut gefallen.
Ja, da war ja so ein Beef zwischen den beiden, ne?
Ja, ja. Die waren erst sehr enge Freunde und dann haben sie sich verstritten über, ja, Männer halt. Ja. Männer, die dann auch noch sich gegenseitig die Männer ausspannen.
Und ja, so. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die waren ja auch so ein bisschen Konkurrenten. Nicht nur jetzt in der Branche, sondern halt auch, naja, in der Liebe.
In der Liebe auch, ja. Aber ich fand, was mich zu dieser Biografie, also es war ein sehr anderes Arbeiten als bei meinen anderen Büchern, weil Alfons Kaiser hat halt ein Buch geschrieben, Ein Deutscher in Paris, was 2020, glaube ich, erschienen ist. Das war Spiegel Bestseller, also sehr erfolgreich. Und dann kam die Frage vom Verlag CH Beck, ob man das nicht als Graphic Novel adaptieren könnte. Und Alfons Kaiser hat damals gesagt, ja, wenn, dann will er es mit mir machen. Und das Tolle ist an diesem Projekt gewesen, dass das ist mein erstes Buch mit jemand anderem zusammen. Und auch eins, wo die Recherchearbeit bereits getan war. Und das, was er gemacht hat, was sehr, 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 sehr großzügig war, er hat mir seinen Text gegeben und hat gesagt, mach damit, was du willst. Also es ist schon zum Großteil sein Originaltext auch in der Graphic Novel. Ich habe eigene Passagen hinzugefügt, ich habe den komplett zerlegt, quasi neu arrangiert, kollagiert und auch, würde ich sagen, inhaltlich ganz andere Schwerpunkte gesetzt als er. Weil für mich wirklich, und das zieht sich vielleicht so ein bisschen durch meine Bücher durch, diese Kindheit und Jugend ganz wichtig war in der Erzählung, weil sich daraus ganz viel erklären lässt. Weil dieser Mann war ja omnipräsent, aber gleichzeitig völlig unnahbar. Diese mit der Brille, mit den Haaren, das ist ja wie eine Maske. Also hätte auch jeder andere dahinter sein können sozusagen. Und was treibt jemanden so dazu, im Prinzip eigentlich in der Öffentlichkeit zu sein, aber gleichzeitig verschwinden zu wollen und sich selbst, wie er das halt auch selbst gesagt hat, zu einem lebenden Logo zu machen. Und das hat natürlich, wie das oft so ist, mit schweren Verletzungen und Traumata in der Kindheit zu tun.
Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal kurz zurück zu einem anderen Punkt, den du gerade gesagt hattest, und zwar zu dieser Zusammenarbeit auch mit der Zeitung. Also weil du meintest jetzt, du kriegst mehr Feedback und auch der Alfons Kaiser, der ist da auf dich zugekommen. Das bedeutet, du bist da jetzt schon auch ein bisschen enger eingebunden in die Zeitung. Also auch wenn sie dir jetzt sagen, mach was du willst, du hast da freie Hand, musst du denen ja trotzdem irgendwie auch sagen wahrscheinlich, was du als nächstes planst. Du gibst ja dann wahrscheinlich nicht einfach die fertige Seite ab.
tatsächlich doch, ja.
Ach, echt?
Also ich arbeite schon länger für die FAZ. Also ich habe im Studium bereits hauptsächlich für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gearbeitet, also die Sonntagsausgabe der FAZ. Damals gab es noch Peter Broll, das war der A-Direktor, der hat unter anderem in den 60ern die Twen gegründet, falls davon jemand mal gehört hat.
Ja, da klingelt was.
So ein bisschen, sagen wir, die Neon der 60er. Und der hatte im Prinzip diese Haltung, mittlerweile ist er in Rente, Illustration geht immer vor Text. Also er hat mal zu mir gesagt, wenn Ihre Illustration größer wird, dann muss halt der Artikel gekürzt werden. Und das ist ein unglaubliche, ja, das ist natürlich eine großartige Zusammenarbeit. Und da hat sich aber auch, so, glaube ich, in der Zeitung auch so ein bisschen eine Haltung entwickelt, dass Illustratorinnen und Illustratoren als Autoren anerkannt sind. Platthaus, Andreas Platthaus ist dort vor Ort. Also es sind einfach viele Leute, die, glaube ich, Illustration und Comic auch als Autorenschaft wahrnehmen. Was, muss ich sagen, bei anderen Tages- und Wochenzeitungen nicht der Fall ist. Und okay, dadurch gibt es eine große Freiheit. Und ich, wie gesagt, ich habe, glaube ich, 2006 habe ich meinen ersten Auftrag für die gemacht. Also seit 20 Jahren bin ich irgendwie in diesem FAZ-Kosmos quasi tätig und habe mir da vielleicht ein gewisses Vertrauen aufgebaut, dass ich denen keinen totalen Quatsch jeden Monat schicke.
Nee, das ist ja wirklich ein großes Vertrauen auch, was die dir dann da entgegenbringen.
Absolut, es ist einmalig.
Also stelle ich mir auch als schöne Zusammenarbeit trotzdem vor halt, ne? Also auch wenn da jetzt gar nicht so viel Austausch passiert. Aber
ja, also das klingt jetzt vielleicht doof, aber selbst wenn man einfach nur eine E-Mail bekommt, oh, das ist wieder schön geworden, Punkt, sonst nix. So, ja, das ist in der ganzen Editorial-Branche nicht übrig. Meistens ist die E-Mail, warum haben wir die Illustration nicht gestern schon gehabt? Und dann musste man eigentlich sagen, ja, mich gerade erst angerufen. Ja, also das ist auch so, das ist immer natürlich in Zeitschriftmagazinen, das ist natürlich, muss man so hart sagen, ein sterbender Markt. Und das habe ich wirklich viele, viele Jahre gemacht und das ist aber natürlich immer auf Zeitdruck, 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 Zeitdruck. Wie gesagt, eigentlich müsste es schon im Druck sein, wenn sie dich anrufen sozusagen. Und ich habe auch oft erlebt, dass ich schneller war als die Person, die den Artikel geschrieben hat. Das hat man dann daran gemerkt, wenn sich der Artikel so ein bisschen auf die Illustration bezogen hat. Man gesagt hat, okay, da war ich vermutlich schneller in der Abgabe.
Ah, witzig, okay.
Und bei der FAZ erlebe ich das aber immer als extrem entspannt. Ich glaube, die sind einfach gut organisiert. Ich habe da noch nie Stress empfunden in der Zusammenarbeit mit denen.
Würdest du sagen, du bist ein routinierter Illustrator mittlerweile?
Ja, aber das ist, ich bin so ein Gewohnheitstier. Also ich gucke schon, dass ich, wenn die Kinder in der Kita sind, dass ich dann so um 9:30 am Schreibtisch sitze. Also meine Frau ist auch selbstständig, wir teilen uns dann die Woche auf. Mit Kindern muss man, glaube ich, zusätzlich nochmal routinierter sein, sonst schafft man es nicht. Aber ich hab tatsächlich auch im Studium, das war mal ein Tipp von einem Professor von mir und der ist wirklich gut, mir immer bei Semesterprojekten oder allgemein immer mal an den Rand mit Bleistift geschrieben, wie lange ich gerade an was gesessen habe. Dass man so ein Gefühl entwickelt, wie lang brauche ich denn jetzt für eine A3 große Illustration, analog, digital, whatever. Und das, finde ich, hilft einem dann halt auch später, wenn man kalkuliert, okay, jetzt nicht nur bei Kostenangeboten, wie viele Stunden stelle ich in Rechnung, sondern auch einfach für seine eigene Organisation, dass man sagt, okay, das kriege ich jetzt noch rein. Oder nee, da muss ich mir 2 Tage für blocken. So. Und für Vita Obscura tatsächlich veranschlage ich maximal 2 Arbeitstage. In der Regel versuche ich es an einem Arbeitstag schreiben und zeichnen.
Also das heißt, du wurdest da schon sehr früh auch rangeführt, Routinen zu entwickeln und die so zu etablieren.
Ja, aber auch nicht unbedingt so direkt durchs Studium und meine Ausbildung, sondern eher, weil ich das Glück hatte, im Studium schon erste Aufträge zu machen. Also für die FAZ, wie gesagt, für die Sonntagsausgabe und auch für Geolino, die Kinderversion der Geo, für die ich auch viele Jahre gearbeitet habe. Und dadurch habe ich das, glaube ich, recht schnell entwickeln müssen sozusagen, weil sonst funktioniert es halt nicht. Genau, speziell im Editorial ist halt auch noch anders als im Buch. Es ist immer auf Zeit. Es muss immer schnell sein.
Ich finde es ja total schwer, Routinen so beizubehalten. Also ich merke das immer wieder, dass ich halt denke, okay, ich entwickle mir jetzt was und dann mache ich das halt ein paar Tage und dann schon wieder nicht mehr. Also dann bin ich schon wieder irgendwie auf einer anderen Spur unterwegs. Also
Routine heißt für mich, im Idealfall natürlich, wie gesagt, ich sitze 9:30 am Schreibtisch, aber Routine heißt für mich auch so eine Sicherheit zu haben, wenn ich weiß, ich habe heute nur 2 Stunden, einschätzen können, was schaffe ich in den 2 Stunden und das in den 2 Stunden dann auch zu schaffen.
Und das gelingt dir?
Ja, würde ich sagen, ja. Aber das ist Erfahrungswerte, glaube ich. Oder ich kann mich da, glaube ich, ganz gut einschätzen.
Wie ist denn das bei dir eigentlich, Ingo? Du hast ja auch immer du setzt dich halt dann an den Schreibtisch und dann geht's halt los. Aber bei dir ist es ja eigentlich Open End, ne? Also du hast jetzt nicht so fertige Zeitfenster, die du dann füllst.
Verzeihung, aber du hast ja auch ganz viele Deadlines, vor allem wenn du irgendwie so Serien zeichnest, oder? Mhm.
Ja, das war halt bei Star Wars so vor allem. Da waren das halt immer so Monats-Deadlines eigentlich. Da wusstest du, du hast das Skript und du hast ab jetzt Top. Die Wette gilt, so ungefähr, die Uhr läuft. 4 Wochen etwa für 12 Seiten. Und deswegen kann ich das gerade super gut nachvollziehen, was du gerade sagst, Simon, dass du das halt lernst, deine Arbeitszeit so einzuschätzen, dass du wirklich bis zu so einem kleinen Mikro-Timing kommst, dass du sagst, na gut, ich habe 2 Stunden, das schaffe ich vielleicht so 1,5 Panels. Kommt natürlich immer drauf an, ob da jetzt 2 Billardkugeln im Schnee oder halt ein Schlachtengemälde oder so. Das ist schon ein Unterschied. Aber da kommt mir gerade eine Frage, weil du das gerade so schön erzählt hast. Ich hatte öfters Gespräche auch mit Kollegen und Kolleginnen immer so über dieses Spannungsfeld Kunst versus Illustration. Ja, also dieses, was ich dann teilweise, also ich habe mich auch mal für ein Kunsthochschulstudium beworben und da bekam ich damals zu hören, naja, was die da machen, das ist halt Gebrauchsgrafik. Das ist schon, sie kommen zu spät, sie sind schon geprägt, ja, verdorben für den Kunstmarkt. So. Und deswegen, weil du gerade so Routine erwähnt hast und ich das auch total, ich zehre davon, ja, ich zehre davon, mir eine Routine aufgebaut zu haben über die letzten Jahre. Aber ist das ein Spannungsfeld? Ist das ein Konflikt zwischen Routine und Kunst? Also, dass du sagst, na, aber Routine ist doch irgendwie da schlüpfst du so rein wie so in ein paar so schöne Hausschuhe, die du schon seit Jahren hast und die sich deinen Füßen angepasst haben und du weißt, du kannst so lange und so schnell damit laufen. Aber die Kunst, ist das nicht das, wo du das nicht immer wieder neu stellst, den Herausforderungen und deine Grenzen überschreitest oder so? Was meinst du dazu?
Das halte ich für Quatsch. Also nicht, dass du das, weil du das sagst, sondern diese Ansicht. Also ich kenne das auch von Leuten, diese Konkurrenz zwischen Kunst und Illustration, die kommt ja vom Kunstmarkt, die kommt nicht von Illustratoren und Illustratorinnen. Ich sehe das nicht so, weil ich muss auch sagen, ich habe in Hamburg studiert mit so tollen Leuten wie Birgit Weihe, Barbara Jellin, ja.
Hatten wir ja kürzlich erst, ja.
Ja, genau, auch tolle Interviews übrigens. Und wir haben alle bei Anke Feuchtenberger studiert. Und ich springe nochmal kurz einen Schritt zurück. Nach dem Abitur habe ich etwa 2 Jahre für den Mosaikverlag gearbeitet, also die Abrafaxe, denke ich auch einigen bekannt. Da war es zum Beispiel so, da muss jeden Monat ein Heft fertig sein. Da sind mehrere Leute, es sind 36 Seiten, jeden Monat so. Und da war immer das Thema zum Beispiel zum Thema Routine, dass die nie die Deadline geschafft haben. Die haben dann immer noch nachts gesessen und ewig und 3 Tage. Mich hat das wahnsinnig gemacht. Obwohl ich da am Anfang sogar nur Praktikant war. Also das hat mich schon mal geprägt. Nachtschichten habe ich keinen Bock drauf. Kommt vor, aber das war schon sehr früh. Und da brauchst du halt Struktur und Routine, um denen zu entgehen. Das nochmal kurz als Einschub. Zu dem Künstlerischen, dann bin ich nach Hamburg gekommen und bin im relativ, auch durchs Mosaik natürlich geprägt, konservativen Bild von Comics angekommen in diesem Illustrationsstudium. Und bin dann in den Kursen von Anke auch erstmal ein bisschen geschockt, ist vielleicht zu hart, aber überrascht gewesen, was andere so machen, ja?
Ja, inwiefern? Was hat dich geschockt?
Ja, was Comic noch alles sein kann.
Ah, okay.
Ja? Ja. Wenn man sich die Comics von Anke Feuchtenberger anguckt, das sind jetzt auch, ist das Comics, ist das freie Kunst, ist das vielleicht sogar eher Poesie? Also das ist ganz schwer zu greifen, ja? Dann sitzt neben dir eine Birgit Weihe, die macht, das ist immer was anderes im Bild, als was der Text sagt. Schon. Ja, schon das hat mich irritiert, so ein Ansatz. Und dann erfährst du auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern. Also ich würde sagen, meine Zeichnerin und Zeichnergeneration ist extrem von Chris Ware geschädigt. Ja, also das hat man gesehen und dachte, das kann Comic sein. Unglaublich. Und ich bin mit ganz vielen neuen Positionen dort konfrontiert worden und auch sehr künstlerischen Positionen. Also eine tolle, ich würde gar nicht sagen, dass sie Illustratorin, Comiczeichnerin oder freie Künstlerin ist. Ich würde es gar nicht festsetzen können. Gosha Machon, mit der ich studiert habe, das sind einfach tolle Malereien. Und dann merkst du aber, da ist eine Erzählung drin, da ist eine Kraft drin. Das ist ganz, mal nicht figürlich, mal ist es aber fast naiv. Also ganz viele Facetten, was Comic alles sein kann oder Illustration. Und auch ein sehr künstlerischer Ansatz. Und deswegen habe ich diese Trennung nie so wahrgenommen zwischen Kunst und Illustration. Und für mich persönlich hat sich so in den letzten Jahren ergeben, unter anderem durch das eingangs kurz erwähnte Projekt mit der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages, dass ich in so eine Kunstschiene mitgerutscht bin, weil ich relativ viel für Museen arbeite. Ich habe jetzt für das Schiller-Museum in Weimar, habe ich jetzt den kompletten Faust durchgezeichnet. Im Anger-Museum in Erfurt sind Bilder von mir. Also das ist so, ich finde, das öffnet sich auch gerade total.
Geil, oder?
Ja, dass Comics einfach in kunstvorbehaltene Räume kommen, sozusagen. Und man sagt, das ist ja auch Kunst, schaut an, wer hätte es gedacht, ja?
Ja, ein bisschen habe ich den Eindruck auch, also das habe ich auch beim Salon auch so ein bisschen zu spüren bekommen und auch bei Veranstaltungen vorher, dass ich auch das Gefühl habe, also es ist nicht nur im Kunstbereich, sondern halt auch im Literaturbereich und auch der Journalismus und so weiter, der entsprechende, dass sich das so ein bisschen langsam da so, das blutet da so rein.
Ah, ich habe das Gefühl, es blutet da richtig doll sogar rein. Also ich finde das gar nicht so gering, muss ich gestehen. Vielleicht ist es auch nur meine persönliche Wahrnehmung, weil ich muss sagen, ich bin da sehr demütig, weil ich weiß, dass ich da viel Glück habe. oder hatte in bestimmten Dingen. Aber meine Wahrnehmung ist so ein bisschen meine Lehrerinnen und Lehrergeneration, wenn ich das so nennen möchte, also Anke Feuchtenberger, Attac oder Henning Wagenbrett, so diese Leute, die so in 90er Jahren vor allem aktiv waren, Martin Tom Diek fällt mir da noch ein, die wollten, hatte ich immer das Gefühl, vom freien Kunstmarkt anerkannt werden. Im ja, Sinne, seht her, Comics total. Sind auch vielleicht keine Kunst. Mhm. Und meine Generation, das haben dann so speziell Leute wie Sascha Hommer, finde ich, Anne Belsdorf losgetreten, wollten vom Literaturmarkt akzeptiert werden. Und das hat eher geklappt. Und jetzt catcht sozusagen der Kunstbereich so ein bisschen auf, holt ein bisschen auf, versucht ein bisschen mitzumachen. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung.
Interessanter Einblick auch. Also gerade auch wegen der Ausstellung, die du jetzt gerade schon angesprochen hast. Das sind ja auch wirklich ganz tolle Formate, die, wenn man sich das so anschaut, ich habe es jetzt nur auf Bildern gesehen, ich habe es noch nicht vor Ort gesehen, aber das ist ja wirklich die komplette Raumgestaltung dann, die du da auch übernommen hast. Also so sieht es zumindest aus. Du wirst ja trotzdem mit Ausstellungskonzipierenden zusammengearbeitet haben, gehe ich mal von aus.
Ja, also das Ausstellungskonzept habe ich jetzt nicht entwickelt. Da gab es eine Ausstellungsagentur und ich habe genau das, also das größte Bild in der Ausstellung ist 5x3 Meter, eine Karte mit allen Orten, die in Faust 1 und 2 vorkommen. Und dann gibt es auch mehrere Comics in der Ausstellung, die sich auf bestimmte Aspekte beziehen. Ich mache das sehr gerne, weil ich habe schon ein paar Mal so Comics für konkrete Ausstellungen entwickelt. Das Erika Fuchshaus in Schwarzenbach, da habe ich ihre Biografie gezeichnet zum Beispiel. Oder in meiner Geburtsstadt Erfurt gibt es in der ehemaligen Stasi-Gedenkstätte einen Glaskubus mit einem 7x40 Meter großen Bildfries vom Herbst 89. Und das Spannende, was ich daran gerne mag, ist, es ist ein ganz anderes Denken als im klassischen Comic, weil du musst es als Raum denken. Ja, es muss im Raum funktionieren. Bei dem Erika Fuchs-Comic war dann tatsächlich das Problem, das ist wie so ein riesiges, wie soll ich sagen, ein Raum, durch den sich ein riesiges, ich sag mal, Art Leporello zieht. Und kaum war das fertig, sagte dann die Museumsleitung, ach, das wäre ja toll, wenn wir das als Buch oder Heft anbieten könnten. Und dann haben wir gesagt, ja, das funktioniert aber nicht. Das so, kriegt ihr in kein DIN-Format, weil jedes Element dieses Leporello hat eine völlig freie Form und man hat dann so eine, die verkaufen jetzt im Museumsshop wie so eine Grafikmappe, aber das funktioniert meiner Meinung nach eigentlich nicht wirklich. Und es ist ein ganz anderes Denken und ich habe aber auch gelernt dadurch für andere Projekte das mitzudenken. Also ich habe letztes Jahr war für die Europäische Kulturhauptstadt im Salzkammergut durfte ich in so einem Bergwerk einen Comic über NS-Raubkunst und die Geschichte des Salzabbaus in der Region machen.
Im Fels oder wie heißt das?
Verborgen im Fels.
Verborgen im Fels, ja.
Und das haben wir bewusst so konzipiert, dass es auch als Buch herauskommen kann. Dass es im Raum funktioniert, als begehbarer Comic sozusagen und im Buch funktioniert. Und gleichzeitig musst du auch noch bedenken, wenn es in einem Raum ist, wie soll ich sagen, das Lesen eines Buches oder eines Comics ist ja was sehr Intimes. Also du siehst eigentlich nichts außer den Seiten links und rechts, was bei dir im Raum passiert, blendet man ja so ein bisschen wie aus.
Ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache, ne?
Genau, und wenn du aber jetzt Comics in einem Raum hast, wo jetzt auch noch andere Besucherinnen und Besucher sind, wie schaffe ich diese Intimität, ja? Und das ist jedes Mal bei diesen Museumsprojekten, finde ich, eine total spannende Herausforderung. Weil du das ja auch an die Räumlichkeiten anpassen musst. Und das macht total Spaß. Und das hat ganz viel, habe ich festgestellt, mittlerweile damit zu tun mit der Beleuchtung. Also zum Beispiel für Weimar, diese Faustgeschichte fürs Schillermuseum, da war es so, dass die Farben mir eigentlich vorgegeben wurden, die Farbwelten, in denen die Bilder sein sollen, weil das war quasi ein Konzept, was für die Gesamtausstellung schon existierte oder ich glaube sogar für das komplette Faustjahr, was sie da in Weimar feiern. Und ich habe diese Farben, mir haben die überhaupt nicht gefallen. Ich fand die so brutal und
oh. Das ist so ein bisschen.
Ich habe so gedacht, ja.
So rosa-lila, ne? Oder so.
Ja, das ja, muss halt sein, so machst du es halt. Und dann war ich in der Ausstellung mit der Beleuchtung dazu. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt verstehe ich es erst. Weil diese Ausstellungsgestalter natürlich das mitdenken können. Das, was mir mir abgeht, sozusagen, wie wirkt das dann noch mit der Beleuchtung in diesen Räumen? Und dann habe ich gesehen, ja, natürlich, das müssen die Farben sein. So ergibt es Sinn, ja.
Also ich würde gerne noch mal kurz zurück zu dem Begriff der Routine, weil ich glaube, dir ist es ja bestimmt auch so gegangen, so auf deinem Weg, wie du dir wahrscheinlich öfters mal überlegt hast oder in die Situation geraten bist, was mache ich hier eigentlich oder wie mache ich das am besten und dass sich das halt einfach dann mit der Zeit halt entwickelt, also dass man eine Routine entwickelt. Gab es denn eigentlich auch so Zeitpunkte in deiner Karriere, wo eine Routine oder deine Routine dir vielleicht auch so ein bisschen Angst eingejagt hat oder dass du dich eingeengt gefühlt hast oder vielleicht gedacht hast, wäre es besser, nochmal was ganz anderes auszuprobieren?
Nee, also die Routine nicht. Also die Routine ist ja für mich eher was von der Strukturierung meiner Arbeit. Das hat jetzt nichts mit der Arbeit Arbeit selbst sozusagen zu tun. Also zum Beispiel bei Vita Obscura ist es ja so, dass ich versuche, jeden Monat jede Biografie in einer anderen Ästhetik zu zeichnen oder zu malen oder zu kollagieren. Oder ich habe mir jetzt Stickzeug gekauft, ich möchte gerne mal eine sticken.
Ach cool.
Eine Folge, ja.
Ah, okay.
Neulich hattest du ja eine Folge auf Fliesen gemalt auch, ne?
Genau, bei mir gegenüber. Ich wohne in Hamburg-Eppendorf, da gibt es sehr viele schöne Gründerzeithäuser und da haben sie bei einem Nachbarhaus die alten Fenster von 1900 rausgekloppt und irgendwelche hässlichen Plastikfenster jetzt reingesetzt und die standen auf der Straße und da habe ich mir ein Fenster mitgenommen und die Scheiben bemalt und das dann abfotografiert, weil ich da im Prinzip ausreizen möchte, was kann alles sequenzielles Erzählen sein sozusagen oder was für verwandte Formen gibt es. Und ich finde auch, wie gesagt, Fliesen sind eine verwandte Form.
Die Kacheln.
Ja, die haben ja immerhin das gleiche Format. Ne?
Mhm. Ja, und die Geschichte spielt in Spanien und Portugal und so portugiesische Fliesen und sowas. Das ist ja auch einfach eine eigene Kultur für sich dort. Und also das liebe ich an dieser Serie Vita Obscura, weil ich mich eigentlich jeden Monat neu erfinden kann und ich glaube, man trotzdem, oder ich hoffe, dass zumindest erkennt, dass es von mir ist, weil vielleicht die Augen und die Nasen immer gleich gezeichnet sind, auch wenn ich die jetzt als Collage mache oder mit Acryl male oder so. Und zusätzlich fühle ich mich da sehr frei, weil ist ja nur ein Tag in der Zeitung, wenn es Mist ist. Also ich bin da relativ hemdsärmlich und kann ganz gut damit leben, wenn vielleicht eine Technik, eine neue, die ich ausprobiere, mir nicht so gelingt.
Interessant.
Das muss ja eine mega Spielwiese sein für dich auch so,
ja,
was Technik angeht und so. Also auch so für größere Projekte dann auszuprobieren.
Ja, das ist absolut traumhaft und ich merke auch zum Beispiel, ich hatte dieses, meinen ersten zwei Graphic Novels drüben und Packeis, die habe ich sehr klassisch, wie ich es bei Mosaik eigentlich gelernt hatte noch, mit Bleistift vorgezeichnet, mit Pinsel und Tusche nachgezogen, gescannt, Farbe rein, so. Und dann fing so gegen Ende von Packeis fing dann Vita Obscura im FAZ-Magazin an. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, das ist so krampfig, das ist so fest, so steif, was ich mache. Und ich fand immer so Leute wie Marvel, der sich einfach hinsetzt und der haut das so aus dem Handgelenk raus und das sitzt und hat Bewegung und ist lebendig. So, das würde ich gern können. Das bin ich nicht, aber das finde ich toll. Und ich bin auch zum Beispiel, mein Vater macht abstrakte Kunst, Malerei, mittlerweile eher Grafik. Das hat auch so eine Expressivität und das finde ich toll, das gefällt mir sehr gut. Ich kann es nicht, aber das ist so was mir gut gefällt. So. Und durch diese Vita Obscura-Serie nach Packeis merkte ich so, ach guck mal, du kannst hier ein bisschen lockerer werden und freier. Und dann habe ich das Ikon gezeichnet und das war für mich so ein bisschen ein Befreiungsschlag, was das Zeichnen anging, weil ich dann irgendwie angefangen habe, eine Mischung aus schwarzer Buntstift, Zeichentusche mit einem schrabbligen, alten, verkrusteten Pinsel mal was über die Seite hauen, Farbe spritzen, mit der Rasierklinge nochmal reingehen, das Blatt ein bisschen zerstören sozusagen, weil das ist auch eine sehr brutale Geschichte und das hat mich total befreit, habe ich gemerkt. Und ich bin dadurch auch viel milder mit mir selbst geworden, was Zeichnung angeht. Also ich merke, wie soll ich das sagen, was ich aufs Blatt setze, ist halt das, was ich an diesem Tag zu dieser Stunde leisten kann. Und ich prügel mich sozusagen nicht, wenn ich am nächsten Tag drauf gucke und denke, das ist aber jetzt nicht so perfekt geworden. Also ich bin da milder mit mir geworden. Und ich zum Beispiel auch, wenn ich drüben mir mein erstes Buch angucke, das ist zeichnerisch. Also so würde ich es heute jetzt nicht unbedingt mehr machen, ja, und manche Seiten sind so auch, dass ich denke, das hättest du auch damals besser gekonnt, aber ich sehe das auch als ein Zeitdokument und das hatte, als ich das gemacht habe, das ist ja die Geschichte meiner Familie, die Ausreisegeschichte meiner Eltern und mir aus der DDR, der Bruch, zu dem das geführt hat innerhalb meiner Familie, das hatte eine unglaubliche Dringlichkeit für mich, das zu schreiben und zu zeichnen und dadurch, dass manche Zeichnungen vielleicht nicht so perfekt sind, sehe ich immer noch diese Dringlichkeit. Das musste halt irgendwie aus mir raus, weil ich zum nächsten Bild schnell musste. Und ich sehe das dann wie so ein Zeitdokument und kann da gut mit leben. Also dieses RG-Problem, ich muss jetzt jedes Tim und Struppi-Album noch viermal nachzeichnen, das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, Comic ist ja auch so ein Medium, da musst du ja eigentlich zu diesem Punkt auch kommen, ne? Also das sagst du, sonst wird's ja nicht fertig.
Du kannst ja nicht bei einer Graphic Novel, die, ich weiß nicht, 500 Einzelbilder hat, da kann doch nicht jedes Bild genial sein. Also Lorenzo Mattotti, der kann das. Aber ich kann das nicht und deswegen muss ich milde mit mir sein.
Vielleicht würde er das auch anders sehen, ja, die eigene Sicht auf
vermutlich, die, auf ja, aber in meiner Wahrnehmung ist es zumindest so, dass man bei ihm jedes Panel nehmen könnte und sagt, das ziehen wir jetzt mal auf A0 groß und das ist ein super Plakat.
Der Zeichner von The Crow, das habe ich mal aus einem Interview mitgenommen, das halt immer so an mir wieder, der hat so eine 70%-Regel, er sagt, wenn eine Seite, wenn die 70% gut geworden ist, also in der eigenen Wahrnehmung, dann macht er die nächste. Ja, also es ja, muss okay. Nicht perfekt sein, so, weil ja. The Crow ist ja auch sehr umfangreich und auch ein sehr persönliches, von Traumas geprägtes Projekt gewesen und sonst kommst du da nicht durch.
Das glaube ich auch.
da denke ich oft dran. Das fängt mich dann manchmal auch so ein bisschen auf. Aber ehrlich gesagt, was du da jetzt so erzählst, ja, ich meine, dann machst du jetzt so eine Illustration in Anführungszeichen in Sticktechnik. Das schaffst du dir dann extra für diesen einen Illo-Job drauf, oder?
Ja. Aber ist also, sagen wir so, ich habe so ein Guilty Pleasure und das ist, ich gucke mir gerne auf YouTube so Hausfrauen Basteltipps an.
Super. Ah, super.
So Serviettentechnik und solche schönen Sachen. Und es wird immer hässlich, was die machen. Und dann denke ich mir, okay, kann man da auch was Cooles mitmachen? Und ich habe jetzt zum Beispiel das Sticken, das ist so eine Methode, da habe ich das Gefühl, das ist so eine Cheat-Geschichte. Man muss nicht richtig sticken können. Das ist wie so eine Art System, was das so ein bisschen, geht schneller sozusagen, ja. Es geht um den Effekt sozusagen. Es sieht aus wie gestickt, aber es ist nicht so zu 100% gestickt. Aber mal gucken, vielleicht klappt es auch nicht. Aber bisher habe ich das immer geschafft und ich teile es mir halt auch gut ein. Also es ist so, wie gesagt, für mich ist diese monatliche Vita Obscura-Folge wie eine ganzseitige Anzeige. Und ich weiß nicht, wie viele Aufträge ich schon bekommen habe wegen Vita Obscura. Ja, oder bei Kunden. Ich sitze jetzt an einem Projekt, das geht jetzt demnächst los, wo mir gesagt wird, ja, der Grund war Vita Obscura. Die kannten gar nichts anderes von mir.
Das ist ja die FAZ und das ist ja eine gewisse Auflage auch, ne?
Naja, und du bleibst halt auch im Gespräch, ne? Also es ist halt anders, als wenn man irgendwie alle paar Monate oder alle paar Jahre ein neues Buch irgendwie veröffentlicht. Das ist so, dass du halt wirklich jeden Monat einfach präsent bist.
Was mir erst so ein bisschen später bewusst geworden ist oder nach einer Weile bewusst geworden ist, weil dadurch, dass ich beim Freitag irgendwie null Feedback bekommen habe, was für eine Reichweite ich in der FAZ habe. Und das merke ich vor allem an den Leserinnen und Leserreaktionen. Also es gibt viel Positive, aber es gibt natürlich auch Negative, wo du merkst, okay, mit dieser Biografie trigger ich jetzt gerade irgendwie Leute. Also ich sag mal so, wenn ich eine Biografie über eine schwarze Frau mache, dann kann ich davon ausgehen, dass mir irgendjemand vom ganz, ganz dunkelbraunen rechten Rand eine E-Mail schreibt, ja, oder zwei oder drei. Andere, da werde ich überschüttet mit Liebesbotschaften. Ja, ich habe über Lottie Huber meinen Comic gemacht, diese großartige Lebenskünstlerin Lottie Huber. Ich weiß nicht, wie viele Reaktionen ich bekommen habe darauf. Ja, von ich kannte sie noch und was weiß ich. Das habe ich gemerkt. Und auch, bin ich auch mit der Auswahl meiner Biografien ein bisschen gezielter geworden. Also ganz am Anfang, auch damals noch im Freitag, Vita Obscura, also das Leben im Dunkel übersetzt, habe ich wirklich bewusst unbekannte, auch schräge Biografien rausgesucht. Ein Typ, der zum Beispiel die London Bridge gekauft hat und in Kalifornien wieder aufgebaut hat und aber dachte, er hätte die berühmte Tower Bridge gekauft. Okay. Das war so ein Kettensägenmagnat in 60er Jahren.
Das passiert gern mal auf eBay Kleinanzeigen.
Genau. Aber mittlerweile werde ich in meiner Auswahl, merke ich, durchaus auch politischer. Also es ist eine große Debatte um die Gehälter von Hebammen gab, habe ich eine Biografie über die erste dokumentierte Hebamme in der Antike gemacht und surprise, surprise, die hatte ziemlich ähnliche Probleme. Oder es gab in Berlin ja, oder gibt es leider immer noch leider, diese unsägliche Diskussion um die Umbenennung der Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße, was ja auch von der AfD komplett gehijackt wurde. Und ich fand, es ging so komplett verloren. Warum sollten wir eigentlich eine Straße nach Amo benennen? Warum ist der für uns Deutsche, für unsere deutsche Geschichte ganz, ganz wichtig? Also für die, die noch nie von Amo gehört haben, Amo, ein schwarzer deutscher Philosoph im 18. Jahrhundert. Und Kant bezieht sich auf Amo, obwohl er totaler Rassist war, aber auch er bezieht sich auf Amo. Amo ist wichtig für die Geschichte der deutschen Philosophie. Und zu Lebzeiten war das den Leuten auch durchaus bewusst, aber er ist dann sehr schnell zu einer kuriosen Randnotiz degradiert worden, bis ja einfach vergessen worden, ne? Und ich habe einfach diese Geschichte erzählt, ich gehe gar nicht auf die Benennung dieser Straße darauf ein, ich habe den Comic auch bewusst ein deutscher Philosoph genannt, einfach mal erzählen, was hat dieser Mann erlebt, warum ist er wichtig für uns als Deutsche?
Ja, das ist ja total spannend, also diese wirklich Geschichte, die eben dann auch so durch Personen gemacht wird, ja. Ich habe mich gefragt, Simon, da du jetzt ja jeden Monat eben da so ein kleines Format hast, wo du auch unterschiedliche Techniken ausprobieren kannst und auch in unterschiedliche Biografien eintauchen kannst, das ist ja wirklich mega spannend und abwechslungsreich, also du machst es dir ja auch total abwechslungsreich. Und dann hast du demgegenüber diese großen Projekte, wie jetzt das Buch über Karl Lagerfeld oder andere, die du auch schon vorher gemacht hast. Und da kann man ja nicht sagen irgendwie, dass das eine oder andere, also man kann es jedenfalls nicht ablesen, ob dir jetzt das eine oder andere näher liegt oder mehr Spaß macht. Aber deswegen nämlich jetzt meine Frage, was macht dir denn eigentlich mehr Spaß?
Das könnte ich wirklich nicht benennen. Also Vita Obscura ist für mich, manchmal stresst es mich, weil ich denke, ach Gott, ich muss schon wieder eine neue Folge machen. Aber im Wesentlichen ist das Urlaub. Da kann ich machen, was ich will. Ich kann was Neues ausprobieren, mich in eine neue Welt reinarbeiten. Und dann ist es aber auch ganz schnell wieder weg und ich bin frei im Kopf für was Neues. Diese Buchprojekte oder auch diese größeren Ausstellungsprojekte, das geht halt über Monate, im Extremfall Jahre. das ist immer so eine Mischung. Es gibt Phasen, wo ich das total toll finde und es gibt auch Phasen, wo ich halt ja abkotze und denke, boah, ich will, dass es fertig wird. Aber ich habe, also speziell bei den Büchern, wie gesagt, das Lagerfeldbuch mit Alfons Kaiser zusammen ist das erste, wo ich mit jemandem zusammen an einem Buch gearbeitet habe. Das ist nochmal anders, aber bei meinen eigenen Büchern, die ich selber auch komplett schreibe, da ist es so, dass ich, bevor ich überhaupt anfange, relativ lange mit der Idee schwanger gehe. Das kann auch gern mal ein paar Jahre sein, weil ich muss dann halt auch wissen, dass es mich trägt. Also Icon hat 6 Jahre gedauert. Ja, das muss mich dann auch so lange tragen, dass ich dann auch Bock habe. Und ich kann ja auch nicht konsequent nur daran arbeiten. Also es ist immer wieder unterbrochen. Also allein dieses Lagerfeldbuch war jetzt neben monatlich Vita Obscura von 3 größeren anderen Projekten unterbrochen.
Ach so, krass, ja. Ach so, die Ausstellung wahrscheinlich, ne? Die dann dazwischen noch lang.
Die Schiller-Museum, die Ausstellung, dann das für die europäische Kulturhauptstadt in diesem Bergwerk. Dann habe ich jetzt noch ein anderes Buch gemacht, was jetzt im August auch noch erscheint, über Demokratiegeschichte. Also ich arbeite gar nicht so konsequent an einer Graphic Novel. Und das hat aber den Vorteil auch, finde ich, dass ich dann auch wieder Bock habe.
Ja, klar.
So, ja. Wenn das eine Projekt dann echt nicht mehr mich nervt oder auch vielleicht einfach abgeschlossen ist, dann freue ich mich auch wieder dahin zurückkehren zu können. Ja.
Also du hast immer auch so verschiedene Parallelprojekte.
Immer, ja. Aber es fällt mir jetzt nicht schwer, hin und her zu switchen, weil, wie gesagt, ich freue mich dann eigentlich, das andere machen zu können.
Aber ich meine, bei mir ist es ja auch so, ich habe ja auch ein Großprojekt und dann viele kleine Projekte noch, weil ich ein Buchprojekt habe und viele Artikel eben noch nebenbei. Oder nicht Artikel, aber kleinere Stücke einfach halt.
Ja.
Wie ist es denn für dich? Also reißt sich das nicht dann auch immer wieder raus? Also ich merke, dass dieses Switchen zwischen Projekten, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an der Art der Arbeit, aber ich glaube eigentlich nicht. Aber ich finde das echt nicht so leicht, dann auch so ein neues Projekt, also jetzt was auch nur zeitweilig ist, dann irgendwie einzufädeln in den eigentlichen Arbeitstrott. Fällt das leicht?
Ich glaube, da kommt tatsächlich wieder diese Routine ins Spiel. Also, dass ich das, glaube ich, mittlerweile ganz gut einschätzen kann zu meinen Kapazitäten. Mit dem Lagerfeld zum Beispiel war die Deadline war jetzt Anfang diesen Jahres so. Das wusste ich, da muss das Ding fertig sein. Und dann konnte ich schon einschätzen, okay, kriege ich das Projekt für das Schiller-Museum in Weimar, kriege ich das jetzt noch eingeschoben sozusagen. Die mussten auch ungefähr zeitgleich fertig werden. Das war so ein bisschen unglücklich. Aber ich glaube, da ist wirklich die Routine drin, dass ich ganz gut einschätzen kann, wie lange ich für Dinge brauche. Und dann abschätzen kann, passt das noch? Kriege ich das noch mit rein? Oder wenn ich jetzt da ein paar Monate pausiere sozusagen.
Aber sag mal, das klingt jetzt alles so entspannt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du die ganze Zeit immer so entspannt bist. Stresst dich denn nicht auch mal irgendwie was oder so? Wie gesagt, gerade wenn man mehrere Eisen gleichzeitig im Feuer hat. Oder was stresst dich denn?
Was mich stresst? Nee, das stresst mich irgendwie nicht so. Also früher habe ich das oft gehabt, dass ich so gedacht, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen und so. Aber das habe ich seit einigen Jahren schon nicht mehr. Also zumindest habe ich es, wenn dann nur mal für eine Stunde und dann ist auch wieder gut. Nee, ich habe da irgendwie ein Gefühl, das kriege ich irgendwie hin. Also aber ich weiß nicht, es hilft, ich habe 2 kleine Kinder. Ich muss mich organisieren. Meine Frau ist selbstständig, sie muss sich organisieren. Und wir sind, glaube ich, ja sehr, sehr strukturiert in unserem Alltag. Und dann kann man das, ich sehe das so ein bisschen wie so verschiedene Bausteine. Man kann die halt auch anders ansortieren, aber das bleibt trotzdem bei 5 Bausteinen sozusagen, die wir zur Verfügung haben und wo ich meine jetzt, ob ich mal 3 hintereinander packen darf von mir oder halt mal 2 Wochen lang gar keinen Bauklotz von mir dazulegen darf, das, ich glaube, da haben wir uns ganz gut eingespielt. Zum Beispiel, also als ich jetzt das Lagerfeldbuch fertig machen musste und auch das Schiller-Projekt, Faustprojekt, weil das ungefähr so zeitgleich war, da habe ich natürlich sehr viel Arbeitszeit eingenommen und meine Frau musste die Kinder viel mehr übernehmen und jetzt habe ich gerade große Luft und es dreht sich wieder so um, ne?
Ah, und das heißt also, im Moment arbeitest du an keinem konkreten größeren Projekt, mit dem wir in den nächsten Jahren rechnen können?
Nee, also ich habe jetzt noch Ende des Jahres, so wie es aussieht, ein größeres Ausstellungsprojekt, da kann ich jetzt aber nicht drüber reden. Und ansonsten bin ich auch ganz froh, dass ich da jetzt erstmal nichts auf dem Tisch habe. Ich habe so ein Langzeitprojekt, wo ich immer denke, ach, da musst du mal was machen.
So viel zum Thema schwanger gehen, ja.
Ja, aber da ist es vielleicht bremst mich da auch was, sage ich jetzt mal. Da muss ich mal gucken. Aber nee, ich finde das auch ganz gut gerade, dass ich gerade gar nicht so einen Riesenberg vor mir habe.
Das kann ich gut nachvollziehen, ja.
Kann auch sein, dass ich in 2 Monaten Panik kriege, weil das Konto immer leerer wird, keine Ahnung. Aber im Moment bin ich gerade ganz entspannt.
Also nee, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt jetzt als nächstes Vita Obscura in Serviettentechnik, ja?
Das kann ich schon mal sagen, das definitiv nicht. Aber ja, wie gesagt, das ist ein Guilty Pleasure. Ich kann das nur empfehlen, sich diese Tutorials anzugucken und dann zu überlegen, kann man da auch was Cooles mitmachen.
Ein Comicstrip backen vielleicht.
Ich habe aus Salzteig habe ich mal was gemacht.
Oh ja, okay.
Ja, es wird auch immer weniger. Also ich muss mir langsam echt, wird es anstrengend. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich habe definitiv über 100 Biografien schon für Vita Obscura gezeichnet. Also deswegen langsam wird es eng.
Du hast ja gesagt, Vita Obscura hatte ja schon die eine oder andere Connection bzw. Auftragsarbeit beschert. Also wenn dann aber jetzt jemand anruft und sagt, also diese Salzteiggeschichten, die Sie da gemacht haben, Herr Schwarz, das war ja so fantastisch. Wir hätten da eine Serie von 120. Könnten Sie sich vorstellen, etwas in Salzteig?
120 mal Salzteig.
Ja, da wäre ich dann wäre ich vorsichtig, weil ich wähle diese Techniken ja auch passend zu den Biografien aus. Also es ist ja eine Biografie auf einer Seite, das ist ja unfassbar verknappt. Das ist ja auch fast schon überheblich, ein ganzes Leben so verknappt zu erzählen. Also man kann auch in den Bildern immer nur wie so Filmstills, so Spots auf bestimmte Situationen im Leben zeigen. Aber ich finde, man kann durch die Ästhetik eine zusätzliche emotionale Erzählebene schaffen. Bei den Salzteiggeschichten zum Beispiel ging es um eine Biografie, die im alten Babylonien gespielt hat. Und ich habe damit so Reliefs im Prinzip gefaked.
Ach so, wie witzig.
So ist dann der Gedanke, ja. Das mit den Kacheln, das ist eine Biografie, zwar eine Doppelbiografie, die in Spanien und Portugal spielt. Und da gibt es einfach diese Kultur der bemalten Kacheln. Deswegen ergab es für mich Sinn, die zu verwenden. Also das ist jetzt nicht wahllos im Sinne von, jetzt klöppel ich was einfach mal.
Ja, also es hat immer einen Bezug.
Ja, genau. Es muss immer einen Bezug haben. Und wenn jetzt die Kundin oder der Kunde sagt, hier, das ist das Projekt und es ergibt nur Sinn so, dann würde ich sagen, ja, okay, dann machen wir es halt als Salzteig. Aber in der Regel ist das nicht der Fall. Und ich finde speziell bei, also Vita Obscura lebt ja von dieser Vielfalt auch der Ästhetiken und der Stile. Aber wenn ich jetzt so ein Ausstellungsprojekt mache zum Beispiel oder ein Buchprojekt, dann finde ich, sollte man sich auf einen Stil, eine Ästhetik einigen, die sich da durchzieht. Beziehungsweise der Stil ist, glaube ich, immer Simon Schwarz, aber eine Ästhetik, sage ich jetzt mal, eine Technik, das sollte sich, glaube ich, schon durchziehen. Sonst fliegt es auseinander. Und Vita Obscura ist halt nur allein singulär eine Folge im FAZ-Magazin jeden Monat. Die muss sich nicht gegen die vorangegangenen Folgen behaupten, sozusagen optisch. Weil die nicht daneben sind.
Von Vita Obscura gab es ja jetzt schon 2 Sammelbände. Heißt das, es wird dann auch immer wieder mal welche geben?
Ich denke schon. Also bald ist wieder einer voll. Und ich habe auch noch Listen mit Biografien. Also da ist jetzt kein Mangel. Ich kann das noch viele Jahre gerne weitermachen, wenn man mich lässt. Ich mache es jetzt auch ab diesem Jahr, ich glaube, ein Jahr länger als Karl Lagerfeld.
Oh wow, also das heißt dann, wer dann auch immer irgendwann eines Tages deinen Platz übernimmt, übernimmt ihn von der Legende Simon Schwarz.
Ja.
Der mal von irgendeinem Typen namens Karl Lagerfeld das übernommen hat, wer auch immer das gewesen ist.
Diese Gleichsetzung würde ich jetzt nicht machen.
Hast du auch ein Markenzeichen? Also würdest du sagen, irgendwie, nee. Wenn man dich so sieht, so, der hat immer diesen Hut auf oder er hat immer rote Schuhe an, oder?
Nee, habe ich nicht, aber meine Frau, als ich den Spot im FAZ-Magazin bekommen habe, meine Frau ist Modedesignerin, haben wir im Spaß gesagt, wenn noch eine andere Stelle, die er jetzt gerade nicht mehr ausfüllen kann, vakant ist, dann würde sie gern einspringen.
Bei Candy oder so, ne? Oder Chloe oder
ja,
so.
Ja, Chanel.
Und sag mal, du hast jetzt gesagt, hier für Vita Obscura, du hast Fenster bemalt, du hast Salzteig gemacht, du hast Kacheln gemacht, du willst sticken oder hast schon gestickt. Hebst du diese ganzen Originale eigentlich auch auf?
Ja, zum Teil, es sei denn, sind die zu großformatig. Also dieses Fenster und die Tür, die ich bemalt habe, ich glaube, die werden beim nächsten Umzug dann auf den Sperrmüll wandern.
Was?
Aber ich arbeite aber auch mittlerweile, also in den letzten 10 Jahren immer mehr digital. Ja, also viele Folgen entstehen komplett digital. Auch das Lagerfeldbuch ist komplett digital entstanden.
Ich würde sowas auch digital lösen. Also ich habe früher auch, ich war Artdirektor und so Photoshop-Operator, sagt man. Mhm. Ich hätte sowas komplett gefaked. Ich habe auch schon solche Sachen gefaked.
Ja, aber ich sag dir, der Impuls ist ein anderer. Also ich laufe die Straße lang und habe dieses Fenster gesehen und habe gedacht, hä, das ist in 4 Teile unterteilt. Das Format entspricht ungefähr der FAZ. Ja. Und so schrabbelig und mit so schiefen, krummen Nägeln links und rechts, das funktioniert nicht.
Ja,
so. Das
kriegst du in echt 1000-mal besser. Also.
Und das ist auch schneller dann am Schluss, als wenn ich das mühevoll fake und einfach sage, hier, wie das Holz aussieht, muss ich mir gar keine Gedanken machen. Das ist schon da. Also ich verteufel das Digitale gar nicht, weil ich viel damit arbeite. Aber ich liebe auch das Analoge. Und ich glaube, das Digitale wird auch oft besser, wenn man sich mit dem Analogen befasst hat. Also ich habe ja auch viel unterrichtet hier in Hamburg an der Hochschule. Und meine Erfahrung, also als ich so angefangen habe zu unterrichten, ich habe seit fast 10 Jahren unterrichte ich nicht mehr, aber das war vielleicht so vor 15 Jahren oder so. Da fing es dann wirklich an, dass digitale Illustration immer mehr von den Studierenden gemacht wurde. Und dann war das aber noch irgendwie so ein Zwitter, dass sie irgendwie versucht haben, eine Ölmalerei digital zu machen. Also eigentlich gar nicht dazu gestanden haben, dass es digital ist. Ja, wo ich immer gedacht hatte, zeig mir doch die Pixel. Sei doch ehrlich.
Interessant,
so.
Interessant. Ne?
Und diese Ölmalereien waren aber immer nicht gut, weil die Leute noch nie eine echte Ölmalerei gemacht haben.
Ja klar, du musst es schon wissen.
Ich glaube, du kannst eine digitale Ölmalerei sehr gut faken, wenn du mal eine echte gemacht hast. Du musst die nicht perfektioniert beherrschen, ne? Aber du musst einfach grob kapiert haben, wie funktioniert das Ganze. Und auch Photoshop ist so tief verkoppelt, eigentlich noch im Analogen, dass das Freistell-Maskierwerkzeug, ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so, aber früher hat das eine rote Fläche gemacht. Warum hat das eine rot-transparente Fläche gemacht? Weil man früher analog aus roter Folie den Bereich, den man freigestellt haben wollte, mit dem Cutter ausgeschnitten hat und dann bei der Belichtung auf das Motiv draufgelegt hat.
Genau, weil dann dieses Licht weggefiltert wurde durch dieses...
Ja, also ich glaube, dass das Digitale besser wird, wenn man sich ein bisschen mit dem Analogen beschäftigt.
Ja, das hat ja die Wurzeln da drin. Also ich habe kurz studiert, 4 Semester Kommunikationsdesign und ich bin sehr dankbar dafür, dass diese Ausflüge in diese alte analoge Welt, also dass du zum Beispiel noch Bleisatz gemacht hast oder dass du halt mal auch gesehen hast, wie hat man denn früher gerastert? Wie ist denn das passiert eigentlich fototechnisch? Oder wie hat man so Effektschriftzüge gemacht auf Schallplatten, wo das so wellenartig durcheinander fliegt alles, die Typo oder so. Das ist schon spannend, das zu wissen. Ja.
Und du musst es ja heute nicht genauso machen, darum geht es ja gar nicht. Aber ich glaube, wenn du das Wissen im Hinterkopf hast, hast du die Möglichkeit, mit diesen ganzen anderen neuen Möglichkeiten nochmal in andere Richtungen zu forschen. Und das finde ich rückblickend auch an dem Studium, was ich erlebt habe in Hamburg gut und ich weiß, es ist nach wie vor so, das ist alles da. Es gibt eine große Auswahl an Druckwerkstätten, ja, Lithografie, Siebdruck, Bleisatz, alles da. Du musst da nicht hingehen. Ja, du kannst auch sagen, nee, ich arbeite nur an meinem iPad. Aber die Möglichkeit ist da und die Leute, die Studierenden, die nutzen das. Und am Schluss arbeiten die vielleicht nur digital, aber sie haben ein anderes Verständnis und es kommt auch ein Verständnis für Haptiken rein, was Papiere angeht, finde ich, durch das analoge Arbeiten. Und ich finde gerade bei der Buchgestaltung, also das Buch ist ein Objekt, das Buch ist nicht nur der Inhalt. Und das finde ich ganz, ganz essentiell wichtig, gerade bei Comics und Graphic Novels.
Genau, darüber haben wir ja auch schon an verschiedenen Stellen gesprochen oder beziehungsweise kam das schon manchmal so eben zu Wort, wie wichtig eigentlich auch das Buch ist, ne, im Vergleich zur Zeichnung oder nicht im Vergleich, sondern eben parallel zur Zeichnung, die da drin eben eigentlich steckt.
Naja, und letzten Endes ist es ja so, dass die Zeichnung selber ist nur ein Zwischenschritt. Das Endziel ist das Buch oder die Illustration in der Zeitung. Das ist das Ziel. Und die Zeichnung ist nur ein Zwischenschritt. Also wenn ich früher zum Beispiel drüben oder Packeis, wie gesagt, das waren analoge Zeichnungen mit Pinsel auf Papier. Die wurden dann gescannt. Dann kam die Farbe rein. Also das Schwarz-Weiß-Zeichnung war nur ein Zwischenschritt. Und ich schaue mir zum Beispiel wahnsinnig gern Originale von anderen Künstlerinnen und Künstlern an, weil ich das spannend finde, wo kleben die und wo wird nochmal retuschiert oder was weiß ich. Bei mir selber interessiert mich das gar nicht. Deswegen habe ich auch gar kein Schmerzempfinden zu sagen, das schmeiße ich weg.
Ach so.
Also wenn es mir zu viel Platz wegnimmt, ist nicht so, dass ich alle meine Originale wegwerfe, aber ich denke so, boah, diese bemalte Tür, beim nächsten Umzug nehme ich die nicht mit. So, ja.
Kannst du nochmal in die Runde fragen?
Ja, ja.
Genau.
Bevor es auf dem Sperrmüll landet, das hat mich eben schon doch ein bisschen erschreckt.
Also ich habe auch Interesse, ich verkaufe ja auch Originale.
Ja.
Ja. Ich habe ja wirklich das große Glück, dass ich auch Originale von mir in Museen oder Kunstsammlungen befinde. Also ich habe da schon eine Wertschätzung, aber ich finde, man muss es immer so ein bisschen auch rational sehen. Man muss jetzt nicht jeden Zettel aufheben.
Was du eben gesagt hast über diesen Prozess, also du hast den Prozess, du hast das Endergebnis und du hast dann wiederum die Reproduktion davon, also das Produkt, das Buch. Also du hast ja diese verschiedenen Stufen. Ich habe in letzter Zeit öfters Gespräche geführt, auch durch mein aktuelles Projekt, was KI angeht. Ja, und das ist ja auch ein heißes Ding. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt auch kein glühender Befürworter bist von generativer KI im Kreativbereich.
Nein.
Ja, aber aus welchem Grund? Also um dir so eine Einstiegshilfe zu geben. Also meine Auffassung ist halt, dass es falsch ist, ein Kunstwerk oder eine kreative Tätigkeit vom Ende her zu betrachten, sondern dass dieser Prozess für mich eigentlich der spannende Part ist. Ja, wie du sagst, das Bild ist das Ergebnis des Ganzen. Aber was ja passiert eigentlich, dieser ganze Weg dorthin, dass du halt irgendwie Materialien benutzt, dass du Techniken benutzt und so weiter und halt auch Fehler machst, ja, oder halt auch durch diese Fehler auf Ideen kommst, das ist halt der spannende Teil. Und das überspringt KI halt völlig.
Ja, absolut. Und gibt schon einen ganz einfachen Grund, der mich abhält, einfach wie viel Wasser ich vergeude, wenn ich da einfach nur ein Bild generiere.
Zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, ja, ja.
Also da fängt es schon an. Aber ich muss jetzt gar nicht in die ganze Urheberrechtsverletzungsdebatte eingehen und wie toll vor allem autoritäre Systeme KI finden. Das allein habe ich schon keinen Bock drauf. Es macht mir einfach nur schlechte Laune und es bringt mir keinen Spaß. Also ich mache ja meine Arbeit gern. Ich mache das ja gern. So, und ich will mir quasi gar nicht helfen lassen, weil ich das gerne mache. Ich möchte, brauche die Hilfe nicht. Ja, die KI braucht jemand, der das nicht kann. Ich kann das aber. Ich habe das gelernt. Und die Idee letzten Endes ist ja, die Kreativwirtschaft damit abzuschaffen. Ja, also es ist keine Egalität, die geschaffen wird, sondern es geht darum, die Kreativen abzuschaffen. So, das ist der Gedanke. Und ich habe vergessen, es gibt eine Fotografin, die hat, glaube ich, gesagt, ich möchte nicht, dass KI meine Kunst macht, ich möchte, dass KI meine Wäsche macht, damit ich meine Kunst machen kann.
Genau das habe ich auch neulich gelesen. Genau, das finde ich auch total richtig. Ne? Ich will doch nicht irgendwie halt hier mir den schönen Teil sparen und dann weiter mit meiner Wäsche und mit meiner Steuer da sitzen, sondern umgekehrt. Ja. Die KI soll mal meine Steuer machen.
Ja, und diese Arbeit wird auch nicht als... Natürlich, klar, wenn ich nicht zeichnen kann, ich glaube, dass jeder es in einer gewissen Form lernen kann, aber wenn ich es nicht gelernt habe, so, dann habe ich erstmal keine Freude daran. Dann quäle ich mich vermutlich auf dem Blatt Papier. Sollte man nicht, ich finde auch, wenn man nicht im klassischen Sinne zeichnen kann, sollte man sich da nicht quälen, das kann trotzdem Freude bringen. Aber dieser Prozess wird als quälend empfunden und den überspringt man sozusagen, statt zu erkennen, dass dieser Prozess schön ist. Und früher, es gab ja diesen Begriff des Dilettierens, also der Dilettant, das hat ja einen negativen Begriff, aber das Dilettieren war im 19. Jahrhundert zum Beispiel, die gutbürgerliche Familie hat musiziert, das gibt's immer noch natürlich, ja, und man hat gezeichnet. So, das nannte sich Dilettieren, man hat nicht den Anspruch gehabt, darin zu großer Kunst zu kommen. Aber man hat es getan, es gehörte sich einfach, dass man das lernt und versucht, darin gut zu werden. Ja, das hatte gar nicht das negative Bild des Prozesses, sondern der Prozess war okay, wenn das Bild am Schluss nicht gut geworden ist. Niemand hatte den Anspruch, Rembrandt zu werden. Es ging einfach um das Machen.
Simon, das ist ja eine perfekte Überleitung zu unserer Schlussfrage, die wir am Ende jeder Folge unseren Gästen stellen. Und zwar die Frage ist immer, jetzt hast du schon ganz viel anregende Ideen, fand ich, gegeben, was das Zeichnen oder Kunstmachen angeht. Aber was ist dein ultimativer Zeichentipp noch?
Also ich hätte einen Zeichentipp und dann noch einen grundsätzlichen.
Sehr gerne.
Also der Zeichentipp ist ganz simpel, viel zeichnen. Also ich bin großer Freund von Qualität durch Quantität. Wer viel zeichnet, wird auch gut zeichnen. Es gibt dieses Zitat von Karl Barks, ich werde es jetzt nicht korrekt wiedergeben, aber es war nicht großes Talent, was ihn zum Erfolg geführt hat, sondern ein großer Papierkorb. So, und das ist so. Also ich habe das gemerkt, im Studium habe ich mit einer tollen Künstlerin Judith Mall in einer WG gewohnt und wir haben uns richtig gepusht, auch ein bisschen fast schon negativ gepusht. Die ist in ihr Zimmer gegangen hat gezeichnet. Ich wusste, die produziert jetzt, das muss ich auch zeichnen. So, ja. Irgendwann haben wir uns ganz erschöpft mal in der WG-Küche getroffen und gesagt, ey, wir müssen, das geht nicht so weiter, wir machen uns hier kaputt. So. Und, aber so ein Studium ist so ein Ort, ja. Also wenn Barbara oder Birgit mit irgendwelchen neuen Blättern gekommen sind, dann völlig was anderes, als was ich gemacht habe oder machen wollte, hat mich das total motiviert, mehr zu zeichnen und mein Ding sozusagen weiterzuentwickeln. Das ist auch so ein bisschen der Geist von den Klassen von Anke Feuchtenberger. Jeder sucht seine eigene Sprache. Also wenn man jetzt vergleicht, was ich mache, was Birgit macht, was Barbara Jellin macht, was Sascha Hommer macht, was Mia Oberländer macht. Das hat nichts mit dem zu tun, was Anke Feuchtenberger macht. Aber wir haben alle bei ihr gelernt. Wir haben alle eine gewisse Grundhaltung gelernt. Und das ist das Zeichnen ernst nehmen, auch eine Demut vor der Fähigkeit zu zeichnen und was Zeichnung auslösen kann und viel zeichnen. Ganz wichtig, viel zeichnen. Der andere Tipp, den ich geben möchte, ist eine grundsätzliche Sache, weil in der Branche immer das große Thema ist, man kann davon nicht leben. Und es ist nicht leicht, das will das nicht in Abrede stellen. Aber die Leute müssen sich mit dem Thema Nutzungsrechte befassen. Was ist Urheberrecht, was sind Nutzungsrechte? Das wird einem an den Hochschulen nicht beigebracht in der Regel. Mir wurde es auch nicht beigebracht. Und das ist essentiell, weil ich sage immer, ich verdiene mein Geld nicht mit dem Zeichnen, ich verdiene mein Geld mit dem Verkauf von Nutzungsrechten. Ja, die Leute verwechseln oft ihren Stundensatz, dass da das Nutzungsrecht inkludiert wäre. Das ist aber nicht der Fall. Das kommt on top. Und es gibt von der Illustratorenorganisation gibt es einen tollen Nutzungsrechtskalkulator als PDF. Kann man auch einsehen, wenn man kein Mitglied ist. Da kann man sich das mal vor Augen führen. Da schreibt man, so und so viele Stunden brauche ich. Ja, so und so viel ist mein Stundensatz. Kommt eine Zahl X raus. Und an der errechnen sich jetzt die etwaigen Nutzungsrechte. Ja, ist die Nutzung nur in Deutschland, ist sie regional, ist sie ein kompletter Dachmarkt, ist sie ein Jahr, ist sie für immer, ist sie ausschließlich, was weiß ich. Und das ist nicht kompliziert. Also ich würde behaupten, das kann man in einer Stunde kapieren. Und das ist ein Gamechanger.
Sehr gut, vielen herzlichen Dank.
Ja, das ist natürlich wirklich wichtig und auch was so unliebsam ist eigentlich, ne? Also was so technisch ist.
Und es ist auch wichtig, nicht nur für die Zeichnerinnen und Zeichner, es ist auch wichtig für die Kunden, weil die Kunden haben oft keine Ahnung davon. Die wollen aber eine Sicherheit haben. Die wollen nicht ein Bild kaufen und gar nicht sicher sein, darf ich dies und jenes überhaupt damit tun? Ja. Und meine Erfahrung ist zum Beispiel oft, dass sie auch viel zu viele Nutzungsrechte wollen. Und dann drösel ich denen das mal auf und sage denen, dann kriegen die auch erstmal Schnappatmung, wenn die die Summe sehen. Und dann sage ich, ja, aber jetzt seien wir doch mal ehrlich. Erstens ist es nur ein Angebot, ja, es ist ein Kostenangebot, das ist nicht der finale Preis. Und braucht ihr das überhaupt alles? Braucht ihr die Online-Nutzung? Braucht ihr die Rechte weltweit bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Vermutlich nicht, weil ihr seid vielleicht ein kleiner Kunde, der nur regional in einem Flyer die Illustration verwenden möchte. Ja, dann... Genau, also die Kunden sind einem auch dankbar und das finde ich auch wichtig. Man hat auch eine Dienstleisterfunktion. Das ist vielleicht ein bisschen Unterschied dann wieder zum freien Kunstmarkt, aber man muss die auch an die Hand nehmen und die wollen auch an die Hand genommen werden, weil wir sind die Expertinnen und Experten für das Zeichnen, aber wir müssen auch die Expertinnen und Experten sein um die ganze Drumherum-Abwicklung. Und es ist nicht schwer. Es, wie gesagt, ich glaube, man hat es in einer Stunde verstanden.
Ey, mega spannend. Also wirklich guter Tipp noch, weil das ist was, worüber man ja wirklich viel zu selten redet und was eben, wie gesagt, auch so technisch ist und so unliebsam eigentlich, aber so wichtig, weil klar, so niemand lebt halt nur von Luft und Liebe, ne? Das muss man alles mit einrechnen.
Ja, und ich würde sagen, schaut euch diesen Nutzungsrechtskalkulator von der IO an. Ein PDF kann man einsehen, einfach bei Google IO Illustrationorganisation und Nutzungsrechte eingeben, dann kommt es vermutlich gleich, oder Nutzungsrechtskalkulator. Und dann guckt man sich an und dann hat man es eigentlich schon verstanden.
Oder, genau, also ich kann das nur bekräftigen. Ich bin in der IO und ich muss sagen, einen der ausschlaggebenden Gründe, warum ich da überhaupt reingegangen bin, war unter anderem auch dieser Kalkulator. Weil er nämlich genau das so aufschlüsselt, dass es wirklich leicht verständlich ist.
Und man kann auch sich darauf berufen. Also ich mache das auch bei Kostenangeboten, dass ich den Kunden sage, Nutzungsrechte berechnet nach meinem Berufsverband der Illustratorenorganisation. Und dann ist auch diese Zahl, die man dem Kunden sagt, auch viel klarer, weil das ist jetzt nicht irgendwie eine ausgedachte Zahl, das ist vom Berufsverband. Ja, und ich sollte mich eigentlich auch, wenn ich in dieser Branche arbeite, an die Zahlen meines Berufsverbands halten.
Ich habe ein bisschen andere Erfahrungen damit gemacht tatsächlich, wie die Reaktion war. Also ich bin dann oft, ich will es, deswegen trotzdem ist dieser Leitfaden natürlich essentiell wichtig. Ja, es ist wichtig, dass es ihn gibt, auch weil er auch widerspiegelt, wie es um den Markt steht. Es gibt auch immer diese regelmäßigen Erhebungen.
Ja, man muss auch ein Gespür für die Kunden natürlich entwickeln. Das kommt auch mit der Zeit. Ja, also wenn ich jetzt einen Privatkunden habe, der wie gesagt ein Bild für seine Geburtstagskarte möchte, dann sollte ich, glaube ich, nicht mit dem Nutzungsrechtskalkulator ankommen, ja. Aber wenn ich jetzt wirklich eine Institution habe oder einen Verlag, na klar.
Da können wir jetzt wieder ein Fass aufmachen hier, Kundenhandling eigentlich, da machen wir mal einen zweiten Teil oder so.
Ich würde auch sagen.
Ja, aber und das ist auch wichtig, der Kunde ist nicht der Feind. Also viele haben immer Angst vor ihren Kunden. Die Kunden sind einem ja wohlgesonnen, weil die wollen ja was von einem. Weil die wollen einen als Expertin oder Experten haben. Und es ist eine Zusammenarbeit. Also ich empfinde die Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden immer als total bereichert. Auch wenn man mal merkt, wir reiben uns. Zum Beispiel dieses Projekt in Weimar, das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich gecheckt habe, was die wollen. Und bis die, glaube ich, verstanden haben, wie ich arbeite. Ja, das dauert ein bisschen. Aber wenn man da höflich und wohlwollend miteinander umgeht, ist es immer bereichernd.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Finde ich auch, ja, total. Also vielen Dank auch nochmal für diesen wirklich wichtigen Hinweis und dieses Plädoyer, dieses flammende Plädoyer. Wir haken da an anderer Stelle, denke ich, nochmal nach,
ich glaube
weil
auch.
Ein wichtiges Thema und da kann man auch nochmal abendfüllend drüber sprechen.
Ich bin ja jetzt viel auf Lesereisen unterwegs, da könnt ihr mich gerne nochmal ansprechen, wenn ihr mich trifft.
Genau.
Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, dass wir uns auch in Persona vielleicht mal über den Weg laufen.
Sehr gern.
Ich muss wirklich sagen, das verging jetzt wirklich im Fluge. Also ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Simon. Und
danke
für
sehr.
Das tolle Gespräch.
Sehr gern. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wieder sehr, sehr spannend. Bis ganz bald, Simon. Tschüss.
Bis bald.
Tschüss.
Bis bald.
Tschüss.